wenn man vielleicht auch gleichzeitig noch diese ganzen Symptome hat, wie Antriebslosigkeit und vielleicht verminderte Libido und so weiter und so fort, dass das alles ein Hinweis dafür ist, dass mit dem Testosteron was nicht stimmt.
Und deswegen wird das Thema jetzt ja auch immer prominenter, eben gerade aus therapeutischer und Optimierungssicht und gar nicht mehr nur Muskelmasse, Muskelmasse, wie es eben mal war.
Sex per se steigert den Testosteronspiegel mal kurzfristig. Das ist ganz spannend. Aber eine sexuelle Abstinenz, die kann den Testosteronspiegel stärker erhöhen.
Weißt du, was bei Frauen auch noch SHBG erhöht, neben Cortisol?
Schieß los.
Die Pille.
Die Pille, ah ja.
Und ist deswegen auch extrem schlecht für den Testosteronspiegel.
Drogenmissbrauch senkt Testosteron wohl auch sehr stark, und zwar vor allem Opioide. Und das ist ja nicht nur für Leute relevant, die Drogen nehmen, sondern auch für Leute, die eine dauerhafte Schmerztherapie haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Mario.
Wir reden heute über Testosteron. Wieso eigentlich?
Ja, Testosteron ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Hormone. Es macht den Mann zum Mann. Es ist aber auch bei der Frau wichtig. Männer haben zwar deutlich mehr, Frauen haben es aber auch und brauchen es auch für viele verschiedene Dinge. Es ist wichtig für den Antrieb, aber auch verantwortlich für Antriebslosigkeit, wenn man zu wenig hat. Es wird im Alter weniger. Warum eigentlich? Das ist die große Frage. Also ich glaube, wir wollen das heute alles so ein bisschen touchen. Wir wollen es aber ganz entspannt machen. Wir wollen jetzt nicht zu viel lecturen, sondern wir wollen einfach ein bisschen drüber reden. Auch vielleicht, was wir selber schon alles probiert haben. Was man alles machen kann, um es zu optimieren. Genau.
Und es gibt auch in den Medien, habe ich auch viel darüber gelesen. Es gibt auch ein paar Startups in diesem Bereich, die sich mit Testosteron-Ersatztherapie beschäftigen. Also ist auch ein Thema, was viel Aufmerksamkeit bekommt. Und wir wollen heute dem Thema auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und ich meine, bei Testosteron, das ist, wie du schon gesagt hast, so was, was einfach extrem viele verschiedene Funktionen hat. Von, es macht den Mann zum Mann, also für die ganz normale Sexualfunktion. Es ist aber auch wichtig für Knochen, für Muskulatur, für Leistungsfähigkeit im Alltag und so weiter und so fort. Und darauf wollen wir heute ja so ein bisschen eingehen und auch schauen, Testosteronersatztherapie, ist das was, was vielleicht mal Sinn macht? Wie schaut es denn mit verschiedenen Supplements aus? Wann ist denn das überhaupt ein Thema, wann man sich sowas überlegen sollte? Und
wie kann man es messen?
Wie kann man es messen? Genau, auch super wichtig, was wir vielleicht selber in dem Bereich schon gemacht haben. Beziehungsweise du bist da, glaube ich, noch ein bisschen tiefer drin in dem Thema als ich. Da wollen wir heute auch nochmal drüber sprechen. Testosteron, naja, ist ein Steroidhormon. Was ist es sonst noch?
Du, am Ende des Tages, man muss wissen, das ist ein Steroidhormon. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum man häufig hört, ja, die Leute nehmen irgendwie Steroide. Es ist eben eins von diesen Steroidhormonen, eins von diesen Steroiden. Das heißt, wenn der Bodybuilder stofft, dann nimmt er Steroidhormone. Darunter kann eben Testosteron auch zählen.
Meistens halt synthetisches Testosteron.
Genau, genau. Ich glaube, Testosteron-Ziprionat heißt das dann. Häufig dann illegal besorgt. Auf jeden Fall machen das viele. Wird in den Hoden produziert, finde ich, weiß wahrscheinlich jeder. Es wird aber wiederum der Hoden dann stimuliert von der Hypophyse, von Hormonen, die dort ausgeschüttet werden, LH, FSH. Und die machen wiederum mehr Testosteron in den Hoden. Viel mehr müssen wir, glaube ich, darauf gar nicht so stark eingehen. Das wird aber am Ende nochmal interessant, wenn wir dann über die verschiedenen Testosteron-Ersatztherapien sprechen. Weil wir da ja dann wirklich zeigen können, okay, es gibt verschiedene Wege, wo man ansetzen kann. Einmal bei der Hypophyse und einmal beim Hoden selbst. Das ist das Relevante. Beim Mann, glaube ich, würde ich einfach mal damit starten, was könnte der Grund sein, warum man sagt, okay, mein Testosteronspiegel ist niedrig. Ich glaube, das ist ein ganz guter Start. Wie merkt man das, Mario?
Ich finde vielleicht vorher noch ganz spannend, noch so ein bisschen über dieses Modell zu reden, über diese Regulation. Du hast das ja angesprochen mit dieser, also klar, Testosteron wird beim Mann vor allem im Hoden produziert, bei der Frau zum Beispiel in den Eierstöcken unter anderem auch. Und der Körper hat ja ein super ausgeklügeltes System, was nicht nur für Testosteron gilt, sondern für so viele Hormone, dass es nicht einen Stimulus gibt und dann wird das sofort ausgeschüttet, sondern das ist immer so ein bisschen facettierter. Und man hat einerseits eine Region im Gehirn, die was ausschüttet, eine andere Region im Gehirn stimuliert und die stimuliert dann wiederum die Hoden zum Beispiel oder die Schilddrüse. Und das ist fürs Verständnis später dann auch noch relativ wichtig, weil das kann verstärkt werden dadurch, das kann abgeschwächt werden dadurch und das macht eigentlich diese ganz, ganz feine Regulation vom Testosteron überhaupt dann erst möglich. Und deswegen gibt es dann auch viele verschiedene Orte, an denen es happern kann, wenn man jetzt ein Testosteronproblem hat und Symptome hat, die mit einem Testosteronspiegel da vielleicht mal in Verbindung stehen. Und zu deiner Frage, du hast ja gefragt, naja, bei Männern, bei Frauen, was macht es, wie äußert sich es, wie merkt man es vielleicht, wenn man eigentlich gar nicht so viel davon hat. Und das sind diese ganz, ganz typischen Sachen bei Mann, bei Frau, da geht es mal los mit ganz klassisch Lust, Libido, das ist ein sehr wichtiges Thema. Muskulatur zählt auch dazu. Du hast Stoffen angesprochen, wenn Leute sehr viel ins Fitnessstudio gehen, synthetisches Testosteron nehmen, Steroide nehmen, dann machen sie das mit einem gewissen Ziel und zwar Muskelaufbau, nicht zwangsläufig Muskelkraft, wobei das natürlich miteinander einhergeht, aber es geht vor allem um die Optik, es geht vor allem darum, mehr Muskulatur zu haben. Die Spermienproduktion, also Fruchtbarkeit ist auch ein wichtiges Thema, vor allem bei Männern spielt Testosteron eine sehr wichtige Rolle, um Kinder zeugen zu können, damit man auch funktionsfähige Spermien hat in der Hinsicht. Es spielt auch eine Rolle für alles, was den Mann männlich macht, sei es jetzt ganz, ganz typischer Haarwuchs, Bartwuchs und so weiter und so fort. Aber ja, vor allem bei Frauen ist es auch sehr viel vergesellschaftet mit Wohlbefinden und auch mit Antrieb, mit einer Leistungsbereitschaft, mit einer Leistungsfähigkeit. Also man merkt schon, man könnte hier 5 Minuten drüber reden und man würde nur von positiven Effekten von Testosteron sprechen. Und das zeigt am Ende einfach nur, wie unfassbar vielseitig das Ganze ist und wie weitreichend auch die Konsequenzen sind, wenn irgendwas da außer Rand und Band gebracht wird und halt dann einfach nicht mehr so gut funktioniert.
Ja, danke dir für die Antwort. Du hast ja gesagt, du willst ja nochmal vorher auf die Pathways eingehen. Finde ich auch in Ordnung. Lass uns das kurz machen. Wie funktioniert das Ganze? Also wir haben erstmal unsere wichtigen Bereiche im Gehirn. Das ist der Hypothalamus und die Hypophyse. Aus der Hypophyse wird GnRH ausgeschüttet. Das ist Gonadotropes.
Okay. Vom Hypothalamus wird das ausgeschüttet. Genau, also vom ganz zentralen, von der ganz zentralen Stelle im Gehirn wird praktisch dieses GnRH ausgeschüttet, Gonadotropin Releasing Hormone.
Genau, das war das
Wort,
was ich
gesucht habe. Und dann geht's zur Hypophyse.
Genau, geht zur Hypophyse. Das stimuliert im Optimalfall die Hypophyse, eben LH und FSH auszuschütten. Genau, und dieses LH und FSH geht dann wiederum runter durch den Blutkreislauf, was weiß ich, und stimuliert die Hoden bzw. die Eierstöcke tatsächlich dann erstmal Testosteron zu produzieren. Jetzt kann es auf all diesen Schritten natürlich Probleme geben, wie zum Beispiel bei den Hoden und Eierstöcken, dass da eben nicht genug Testosteron produziert wird, obwohl genug LH und FSH da ist. Andersrum kann es aber natürlich auch sein, dass nicht genug LH und FSH produziert wird oder auch nicht genügend GnRH. Da unterscheidet man dann im Grunde zwischen einer zentralen Problematik und einer peripheren, also weiter entfernten Problematik. Das sind so die wichtigen Dinge, die man dazu wissen muss. Das Interessante ist, dass das Ganze auch negativ rückgekoppelt ist. Das heißt, wenn man sehr, sehr viel Testosteron hat, werden auch diese Vorläuferhormone wie GnRH und LH oder FSH eben gedrosselt. Also die werden dann weniger ausgeschüttet. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn man viel Testosteron von außen hinzuführt, dass auch diese ganzen Systeme gedrosselt werden und insgesamt natürlich auch weniger gebraucht werden. Genau, also jetzt haben wir die Pathways, glaube ich, so ein bisschen durchgemacht. Willst du da noch irgendwas hinzufügen?
Im Grunde ist es so, wie du schon gesagt hast, es gibt diesen Rückkopplungsmechanismus und wie bei allem funktioniert der Körper immer eine Balance herzustellen. Wenn wir zum Beispiel viel Schilddrüsenhormone produziert haben, dann wird das auch wieder zentral heruntergeregelt, funktioniert über einen ganz ähnlichen Mechanismus. Bei Testosteron funktioniert es auch so, bei vielen Neurotransmittern funktioniert das so. Das heißt, das ist was ganz, ganz Normales. Und diese Balance, die kann man halt durcheinander bringen, wenn man entweder ein Problem von der Produktion im Körper hat oder wenn man halt viel von außen zuführt, weil der Körper dann ja eben ständig das Signal bekommt, hey, es ist doch viel zu viel da, wir wollen die Produktion runterregeln. Und das hat sehr weitreichende Konsequenzen. Aber man muss sich jetzt nicht so sehr diese Namen von den Hormonen merken, das ist nur, um zu veranschaulichen, dass es so einen Regelkreis gibt, der hat mehrere Etappen. Und auf jeder von diesen Etappen kann theoretisch was schiefgehen, aber es ist auch enorm wichtig, dass es diese Etappen gibt, weil das ein viel feiner abgestimmtes System ermöglicht. Und bei der Reaktion hat man so auch noch viel mehr Zwischenstufen, die dem Körper da einfach ermöglichen, ein bisschen flexibler zu sein auf verschiedene Anforderungen. Also das ist für die Regulation mal sehr, sehr wichtig. Und LH und FSH haben sonst, vielleicht einen Nebensatz noch erwähnt, vor allem mal Frauen gehört, weil das ist sehr relevant für den weiblichen Zyklus. Deswegen
absolut.
Ist für Männer vielleicht nicht ganz so top of mind, aber vor allem für Frauen, die sich mal ein bisschen näher mit ihrer Biologie beschäftigt haben, die sind vielleicht mal über LH, FSH gestoßen. Oder zumindest beim Gynäkologen oder Gynäkologin des Vertrauens. Genau. Ja, so viel zur Regulation. Jetzt über die ganzen Effekte haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, wie positiv das Ganze sein kann, wie schlecht das Ganze sein kann, wenn es eben zu wenig da ist oder zu viel da ist. Das ist natürlich auch ein Faktor. Wobei dieses zu viel in einem natürlichen, also wenn man jetzt nicht von extern sich irgendwie Steroide zuführt oder eine völlig unpassende Testosteronersatztherapie hat, dann ist das im Grunde was nicht so ein krasses Problem ist. Aber da wollen wir auch später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Wie schaut es jetzt denn eigentlich aus? Wie fühle ich mich, wenn ich einen Testosteronmangel habe? Was ist da so ganz klassisch?
Ich glaube, wahrscheinlich das, was die meisten merken werden, ist eine gewisse Antriebslosigkeit. Ne? Ich glaube, es ist sehr diffus. Ich habe selber zum Glück noch nie darunter gelitten, deswegen tue ich mir natürlich schwer, das jetzt wirklich nachzuvollziehen. Aber was man eben liest, was man hört und was man sieht, ist, dass die Leute sehr antriebslos sind und das Gefühl haben, okay, sie können irgendwie Sachen nicht anpacken. Ne? Und das geht dann mit vielen anderen Subsachen einher, dass es auch super relevant ist für den Metabolismus und dass der dann auch schlechter funktioniert. Häufig ist das Ganze mit Übergewicht assoziiert, aber eben auch hohem Stress und kann eben auch dazu führen, dass man einfach Sachen nicht mehr so richtig fühlt und dass man nicht mehr so richtig brennen kann für Dinge. Und wie gesagt, sehr diffus, also es könnte an vielen Dingen liegen, dass man nicht mehr brennt, oder? Aber Testosteron ist natürlich auch sehr stark an die Psyche gebunden. Dementsprechend passt das natürlich auch irgendwo zusammen. Was kann man dann machen? Man könnte es dann ja tatsächlich versuchen, mal messbar zu machen. Das empfehle ich jedem, der tatsächlich unter solchen Symptomen leidet. Und da gibt es dann verschiedene Biomarker, die man sich anschauen kann. Und da gibt es dann einmal das Gesamttestosteron. Das haben die meisten dann schon irgendwie gehört. Ne? Das Interessante ist nur beim Gesamttestosteron, dass es eigentlich gar nicht so relevant ist. Weil es zeigt eigentlich gar nicht an, wie viel Testosteron hat dein Körper wirklich verfügbar. Du hast einfach nur eine gewisse Menge Testosteron, Gesamttestosteron. Die ist super divers, die ist nicht unbedingt festgeschrieben und sagt auch nicht unbedingt viel darüber aus, ob du eine richtig gute Testosteronproduktion hast. Außer du bist sehr stark auf der niedrigen Seite. Ne? Prinzipiell kann die sehr divers sein, je nach Mensch. Was dann aber wirklich interessant ist, ist eigentlich das freie Testosteron. Also das, was wirklich verfügbar ist für diese ganzen Dinge, die es eben tut. Und da willst du einen besonders hohen Anteil eben von haben. Und das sollte natürlich möglichst auch im Referenzbereich relativ weit oben sein. Und wenn man sich dieses freie Testosteron angeschaut hat und sieht, okay, da ist man sehr niedrig, auch im Verhältnis zum Gesamttestosteron sehr, sehr niedrig, dann hat man offensichtlich ein Problem und das passt dann auch zu der Symptomatik. Wenn das nicht so ist, dann ist wahrscheinlich der Grund ein anderer und es liegt eben nicht am Testosteron. Also finde ich auf jeden Fall sehr spannend zu wissen. Vielleicht Werte, die man sich da merken kann. Gesamttestosteron ist man im Referenzbereich zwischen 300 und 1000 ungefähr. Das sind, ich glaube, Picogramm pro
Milliliter. Nanogramm pro Deziliter?
Nanogramm pro Deziliter, Picogramm pro Milliliter, glaube ich. Irgendwie so, genau. Also je nachdem, wie du die Einheit definierst. Und beim freien Testosteron, da sollte man mindestens 2% dieses Gesamttestosterons sollte eben freies Testosteron sein. Und normalerweise ist man da eben bei einem Wert von 24 schon sehr, sehr weit oben, sehr, sehr gut gestellt. Ich habe das zum Beispiel, ich mache das relativ regelmäßig und bei mir ist das Gesamttestosteron immer zwischen 600 und 700. Mein freies Testosteron ist aber meistens so um die 3% von diesem Wert. Also ich bin dann ungefähr bei 19 bis 20. Das heißt, mein Gesamttestosteron ist eigentlich gar nicht so krass, aber ich bin beim freien Testosteron im oberen Bereich unterwegs und dementsprechend passt auch erstmal alles. Genau, das sind so die wichtigen Werte, die man eigentlich wissen sollte, weil eben nur dieses freie Testosteron das wirklich relevante Part vom Testosteron ist.
Und deswegen ist dann auch der Referenzbereich vom Gesamttestosteron so groß, weil, also ich meine, von 300 bis 1000, da liegt ja Vielfache dazwischen. Das ist einfach aus dem Grund, weil man hier eine sehr große Bandbreite haben kann und am Ende ist aber entscheidend, wie viel freies Testosteron man hat. Der erste Wert, wenn man jetzt zum Arzt geht, ist wahrscheinlich das Gesamttestosteron, der bestimmt wird, und es wird leider nicht immer automatisch das freie Testosteron mitbestimmt. Währenddessen sagt einem das Gesamttestosteron, wenn das okay ist, der eigentlich noch nicht ganz so viel drüber aus, wie es denn jetzt eigentlich mit der Testosteronfunktion im Körper ausschaut. Es gibt nämlich noch ein paar weitere Einflussfaktoren. Und du hast ja gesagt, ja, wir haben das Gesamttestosteron, ca. 2% sind freies Testosteron. Was sind denn die ganzen anderen 98%? Das ist im Grunde so, ein Teil ist an Albumin gebunden. Das ist ein sehr abundantes Protein, sage ich jetzt mal,
im Blut. Ich liebe dieses Wort, abundant.
Im Blut, also sehr breit verfügbar. Und es ist da so, dass das Testosteron kann daran gebunden sein. Das ist am Ende auch nichts anderes als ein Transportprotein. Albumin kann aber super viel transportieren. Also es ist nicht so, dass das eine spezielle Vorliebe für Testosteron hat. Da ist es relativ locker gebunden. Das heißt, da bekommt man es im Grunde auch wieder weg. Und ein anderer Teil von diesem gebundenen Testosteron, der ist an das sogenannte SHBG gebunden. Das ist das Sex Hormone Binding Globulin. Kann man sich einfach unter SHBG merken. Und das bindet das Testosteron relativ fest. Das bedeutet am Ende, da kriegt man es eigentlich auch nicht mehr weg. Das ist für den Körper nicht verfügbar. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man eine gewisse Menge an Testosteron hat im Blut, wo wir es ja messen, dann ist es davon abhängig, wie viel man Albumin hat. Da ist es zwar relativ locker gebunden, kommt also wieder weg, aber es ist auch sehr stark davon abhängig, wie viel man von diesem SHBG hat, weil je mehr ich von diesem SHBG habe, desto mehr oder desto größer ist theoretisch die Kapazität, das Testosteron zu binden und dann von diesem freien Anteil wegzunehmen. Und wenn ich wenig SHBG habe, dann habe ich vielleicht niedriges Gesamttestosteron, aber trotzdem ein hohes freies Testosteron, weil der Anteil am Testosteron, der frei im Blut herumschwimmt und letztendlich dann auch die Änderungen im Körper macht und relevant ist für den Stoffwechsel, der ist dann halt eben größer. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen mit beobachten, weil das SHBG ist so der entscheidende Faktor für die Verfügbarkeit von Testosteron im Körper. An und für sich ist auch sehr individuell, wie hoch dieses SHBG ist. Tendenziell ist es sogar bei Frauen, was ich so gelesen habe, höher als bei Männern, so der absolute Spiegel. Und ob jetzt SHBG hoch ist oder niedrig ist, das hat dann auch ein paar andere Konsequenzen, sage ich jetzt mal. SHBG ist zum Beispiel auch so ein Indikator für Stoffwechselprobleme. Wenn das jetzt sehr, es kann zum Beispiel einen Einfluss haben auf, dadurch, dass es eben diese Testosteron-Bioverfügbarkeit beeinflusst, auf den ganzen Stoffwechsel, auf die Leber, auf die Schilddrüse, aufs Übergewicht, auf die Fettverteilung, am Ende dann auch auf diese ganz typischen Sachen, wenn man von Testosteron redet, wenn es auch mal das Hautbild betrifft, zum Beispiel Akne oder dass Frauen auch mal eine vermehrte Körperbehaarung haben, das kann natürlich auch durch dieses SHBG beeinflusst werden.
Ist das nicht auch sehr stark assoziiert mit Insulin? Also ich glaube, wenn Insulin sehr niedrig ist, dann steigt SHBG und andersrum eben auch. Und das Spannende ist, dass wenn die Leute eben sehr schnell abnehmen und natürlich auch im Kaloriendefizit wahrscheinlich sind, Insulin sinkt, dann steigt SHBG und dadurch sinkt der Testosteronwert, was natürlich super blöd ist, weil du willst ja eigentlich deinen Antrieb haben, du willst ja das nutzen können, dass du abgenommen hast. Aber genau das Gegenteil passiert eigentlich, dass du ein bisschen antriebslos wirst in dieser Phase des Abnehmens. Und das liegt eben auch zum Teil an diesem wirklich sehr komplizierten Interplay zwischen diesen beiden Substanzen. Und Insulin spielt da eben auch seine Rolle, spannenderweise. Ja.
Der spielt ja dann auch wieder mit rein, wenn man vor allem Gewicht verlieren möchte, dann machen wahrscheinlich die allermeisten Leute eine eher restriktive Ernährungsweise und man versucht dann vor allem auf Fett zu verzichten. Und Fett ist aber auch wieder sehr, sehr wichtig, sehr wichtiger Baustein für Testosteron. Das heißt, man macht jetzt auch während dem Abnehmprozess nicht wirklich was, um seinen Gesamttestosteronspiegel zu erhöhen. Man unterstützt den Körper jetzt auch nicht dabei.
Also man verzichtet auf Fett und noch auf Kohlenhydrate, also Insulin runter, Fett runter, das ist natürlich nicht gut. Ja.
Genau, das ist dann ein kleiner Teufelskreis, den man vielleicht nicht so am Schirm hat. Also Fett ein sehr wichtiger Baustein der Ernährung, wenn es halt eben um Testosteron geht, weil Testosteron am Ende auch aus Cholesterin gebildet wird. Und ja, wenig Fett, wenig Cholesterin und entsprechend dann auch wenig Testosteron. Weil wo soll es der Körper denn sonst eigentlich hernehmen? Dann, das sind so die wichtigsten Player. Wir haben Gesamttestosteron, wir haben freies Testosteron, wir haben dieses SHBG, dieses Sex-Hormone-Binding-Globulin, das das Testosteron rausnehmen kann aus dieser Gleichung und das freie Testosteron reduzieren kann. Das heißt, wenn man was misst, macht immer Sinn, dass man zumindest mal diese drei Parameter misst. Meistens sollte man auch noch irgendwie LH, FSH mitmessen. Einfach deshalb, weil das ja für diese vorgeschaltete Regulation der Produktion im Hoden oder bei der Frau in den Eierstöcken zum Beispiel sehr relevant ist.
Und Estradiol ist natürlich dann eigentlich auch noch ein Faktor, wenn man es eh schon macht.
Ganz genau, müsste man eigentlich noch mitnehmen. Wo kommt das her? Es gibt ein Enzym im Körper, das Östrogen in Testosteron umwandeln kann. Das heißt, Aromatase ist mal kein sonderlich komplexer Enzymbegriff, wie es sonst so im Körper gibt. Da muss man halt einfach wissen, diese Aromatase hat zumindest diese Fähigkeit, die kann das machen. Je mehr Aromatase, das man hat, Aromatase kommt vor allem auch in Fettzellen vor, desto mehr natürlich auch in den Eierstöcken bei der Frau. Aber an und für sich ist es so, je mehr Fett, desto mehr Aromatase, desto mehr Östrogen kann dann auch in Testosteron umgewandelt werden.
Genau, nur mal das zu klarifizieren, weil du hast es gerade am Anfang falsch rum gesagt. Also es ist eben so, es wird Testosteron in Östradiol umgewandelt.
Danke.
Nicht andersrum. Nicht, dass wir hier dann noch geschimpft bekommen in den Kommentaren. Genau, das ist eben so herum.
Genau, also Aromatase, Testosteron zu Östrogen bzw. Estradiol.
Genau.
Gut. Es ist auch nicht ganz egal, wann man Testosteron misst.
Genau. Ist ein Fehler, den ich einmal gemacht habe. Tatsächlich. Testosteron sollte man am besten immer morgens messen. Warum? Es unterliegt einem zirkadianen Rhythmus. Das heißt, es ist morgens am höchsten. Am besten relativ kurz nach dem Aufstehen sogar, so eine Stunde ungefähr. Dann ist es am besten, das zu messen. Schafft man natürlich realistisch nicht ganz immer. Was wirklich relevant ist, dass man versuchen sollte, eben wenn man multiple Messungen macht, also longitudinal, man macht eine in dem Jahr, eine andere in dem Jahr darauf, dass man immer grob zur gleichen Zeit misst, immerhin. Weil sonst kann man diese Werte nicht so gut vergleichen. Und da läuft man dann auf Probleme. Ich habe zum Beispiel einmal ein Experiment gemacht mit Tonkat Ali, das ist ein Supplement, was theoretisch den Testosteronspiegel erhöhen sollte oder zumindest auch den Teil von freien Testosteron erhöhen sollte. Und das Interessante war, dass ich dann einmal um 8 Uhr morgens gemessen habe und einmal um 11 Uhr, weil es sich nicht anders ausging mit dem Termin, mich dann am Ende geärgert habe, dass ich gar nicht mehr jetzt genau weiß, ob ich die Werte überhaupt vergleichen kann, weil am Ende, gut, es ist irgendwie ein ähnlicher Wert rausgekommen. Ja, was war jetzt? Ist es gerade schon wieder am Sinken gewesen? Oder was bedeutet das? Es war quasi ja eine wertlose Messung. Und das ist halt schade drum. Das heißt, sollte man wissen, dass es eben morgens gemessen werden sollte.
Genau. Und bei Frauen ist noch relevant, weil da gibt es ja das Zusammenspiel mit LH und FSH. Und die sind ja zyklusbedingt sehr unterschiedlich. Es gibt eine erste Phase, eine Follikelphase, wo praktisch der Follikel heranreift. Dann gibt es eine Lutealphase, wo der Gelbkörper relevant ist. Unabhängig davon, man soll sich einfach merken, wenn man als Frau gerne einen validen Testosteronspiegel messen möchte, den man dann auch weiter verwerten kann, dann sollte man das zwischen dem dritten und fünften Tag im Zyklus machen, weil LH und FSH da super niedrig sind und man da ausschließen kann, dass es dadurch eine Beeinflussung gibt. Weil wenn zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte ist LH sehr hoch und LH stimuliert ja eigentlich auch die Testosteronproduktion, dann kann das eigentlich nicht sonderlich verwertbar sein, weil man will ja eine Baseline haben. Und die holt man sich am besten zwischen dem dritten und fünften Tag. Das ist sehr relevant im Hinterkopf zu behalten.
Also wie immer alles ein bisschen komplizierter.
Ja, genau. Aber vor allem beim Messen halt super wichtig, weil sonst ist das Messen halt völlig nutzlos, ja, wenn man einfach nicht drauf schaut, weil die meisten Hormone unterliegen dem zirkadianen Rhythmus. Das ist beim Cortisol genauso wie beim Testosteron. Und da kann man sich's eigentlich auch sparen, weil es ist ja jetzt nicht gratis, diese Messungen zu machen. Und man will ja auch einen Benefit für sich selber haben. Normale Spiegel, wir haben schon gesagt, die Bandbreite ist sehr groß. Man muss das immer Zusammenhang sehen. Das ist immer Gesamttestosteron, freies Testosteron, SHBG, vielleicht noch LH anschauen, vielleicht noch Östrogen anschauen. Das ist alles super, super relevant und macht das ganze Thema halt so komplex.
Was wir da tatsächlich noch nicht gesagt haben, den Referenzwert für Frauen. Bei Männern 300 bis 1000 Gesamttestosteron, bei Frauen 15 bis 70.
Genau, also so ein Bruchteil.
ein wirklicher Bruchteil. Trotzdem ist es relevant. Es ist trotzdem nicht komplett wertlos bei Frauen. Es ist einfach nur weniger ausschlaggebend für die Features, die eben Frauen haben. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem relevant ist für den Antrieb und so weiter und so fort. Tatsächlich super ähnliche Wirkweisen.
Ja, und dieser altersbedingte Rückgang, der ist bei Männern einfach ein bisschen prominenter, beziehungsweise besser untersucht, würde ich jetzt mal sagen. Man sagt ja so, ab 35, 40 sinkt der Testosteronspiegel jedes Jahr um 1%. Dann kann man sich ja ausrechnen, was nach einer gewissen Zeit noch übrig bleibt.
Ja, und ich glaube vor allem, der Leidensdruck ist auch höher.
Das ist wohl so, ja.
Das ist wohl glaube ich, recht sicher so, dass man einfach, wenn man es gewöhnt ist in den 20ern und dann auf einmal mit 40 geht es dann langsam bergab, oder? Man verliert eigentlich jedes Jahr so grob 1%, glaube ich, das Testosteronspiegel, sagt man, ist relativ ähnlich wie mit der Knochendichte oder mit der Muskelmasse.
Der Muskelmasse, ja.
Das meinte ich, genau. Das heißt, das fühlt sich natürlich nicht geil an, wenn du einfach nicht mehr das liefern kannst, was du mal liefern konntest, nicht mehr diesen Antrieb beweisen kannst. Und deswegen wird das Thema jetzt ja auch immer prominenter, eben gerade aus therapeutischer und Optimierungssicht und gar nicht mehr nur Muskelmasse, wie es eben mal war, sondern dass es vor allem darum geht, okay, wie kann ich eben auf jugendliche Level zurückkommen und mich wieder so fühlen, wie als ich jung war. Genau.
Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben jetzt von diesen Werten geredet, das sind keine wirklich harten Cut-Offs, dass man jetzt sagt, okay, jetzt hast du, ich meine, wenn man jetzt einen Gesamttestosteronspiegel von vielleicht unter 300 hat, dann ist das schon ein relativ starker Indikator dafür, dass man, wenn man vielleicht auch gleichzeitig noch diese ganzen Symptome hat, wie Antriebslosigkeit und vielleicht verminderte Libido und so weiter und so fort, dass das alles ein Hinweis dafür ist, dass mit dem Testosteron was nicht stimmt. Aber ja, man muss das immer im Zusammenspiel sehen und kann nicht einfach, wenn man sich ein bisschen antriebslos fühlt, auf die Idee kommen, ah, und jetzt mache ich doch einfach mal Testosteronersatztherapie oder versuche da jetzt mal mich in die Richtung ein bisschen zu pushen, weil zu viel ist ja genauso nicht gut und man will ja immer eine feine, ausgeklügelte Balance haben.
Ja, das ist vielleicht eigentlich eine ganz spannende Überleitung, oder Mario? Also ich glaube auf das Thema, was kann man jetzt eigentlich tun, um es ein bisschen zu optimieren, aber auf natürliche Art und Weise. Wir haben im Grunde ja schon ein bisschen erzählt, was Testosteronmangel so alles macht. Ich glaube, da haben wir schon drüber geredet. Das muss jetzt nicht unbedingt weiter forciert werden. Aber wie könnte man es jetzt natürlich optimieren, ohne dass man gleich sagt, okay, ich spritze mir jetzt was, sondern wie kann ich das beeinflussen? Wir haben ja schon gesagt, Stress ist ein großer Faktor. Wir haben gesagt, Übergewicht ist ein Faktor. Das heißt, eigentlich sind es die gleichen Sachen wie bei fast allem, oder?
Ja, es sind immer die Basics, die halt passen müssen, oder? Wir haben einen Lifestyle. Über den Lifestyle kann man den Testosteronspiegel wirklich sehr, sehr gut beeinflussen, indem man halt so ein paar Prinzipien befolgt. Und wenn es um Stress geht, geht es natürlich auch um Schlaf. Und bei Schlaf ist es so, dass Testosteron wird vor allem während der REM-Phase im Schlaf produziert. Und das sind, wenn man so ein Sleep-Tracking-Device hat, kann man ja schauen, da werden diese Schlafphasen ja eingeordnet. Es gibt Tiefschlaf, es gibt REM-Schlaf, es gibt eher so einen leichten Schlaf, es gibt eine Wachphase. Und falls jemand sowas zu Hause hat, kann man einfach mal draufschauen, wie sehr man diese, ich glaube, es sollten so ca. 20% sein, zumindest mein Sleep-Tracking-Device zeigt mir das so an, dass ich etwa so bei 20% REM-Schlaf liegen sollte. Das passt eigentlich ganz gut. Und wenn man einen schlechten Schlaf hat, dann beeinträchtigt das die Testosteronproduktion substanziell. Sollten so zwischen 7 und 9 Stunden sein. REM-Phase, wenn es um Testosteron geht, sehr, sehr relevant. Das heißt, das ist mal ein Thema. Es geht nicht nur rein um die Dauer, sondern es geht halt eben auch um die Qualität. Also nur Augen zu für 7 bis 8 Stunden, das bringt dir relativ wenig, wenn du nicht diese klassischen Schlafphasen dem Körper Erholung gibst und so weiter und so fort.
Und obwohl ja REM natürlich gerade, wenn du zu kurz schläfst, am meisten leidet meistens, oder?
Ganz genau.
Weil es eher zum Ende vom Schlaf dann wirklich relevant wird. Und vorher eher die Tiefschlafphasen kommen und die REM-Schlafphasen erst am Schluss. Das heißt, wenn du dir den Wecker sehr früh stellst und dann am Ende nur 6 Stunden geschlafen hast, hat wahrscheinlich der REM-Schlaf am meisten gelitten. Und das ist ja, was die meisten auch machen, oder? Sie haben den Wecker morgens gestellt, gehen abends ein bisschen zu spät ins Bett. Und was leidet am meisten? Die REM-Schlafphase, die extrem wichtig auch für Gedächtnis ist, aber eben auch für Testosteron.
Ja, und mit Stress, mit Schlaf bringt mich gleich zum nächsten Punkt, eben Stress. Stress ist ja, hat auch einen super großen Impact auf Testosteron. Und das kommt einfach daher, dass chronischer Stress führt ja auch zu einem hohen Cortisolspiegel. Habe ich auch mit Dorothea Portius mal drüber geredet in einer der letzten Folgen. Und da gibt es mehrere Gründe dafür, weil Cortisol ist erstens auch mal ein Hormon, was aus Cholesterin hergestellt wird. Das heißt, es hat Testosteron und Cortisol schon mal die gleiche Ausgangsbasis. Wenn der Körper mehr Cortisol braucht, dann steht halt weniger Cholesterin für die Testosteronproduktion zur Verfügung. Das ist mal ein Grund. Auf der anderen Seite sorgt Cortisol dafür, dass das SHBG, das was eigentlich das freie Testosteron bindet und damit nicht verfügbar macht für den Körper, dass das von Cortisol erhöht wird. Das ist auch ein Grund dafür. Und dann hemmt Cortisol auch noch indirekt die Testosteronproduktion in den Hoden, bei Männern zum Beispiel. Und das sind alles so Punkte, die spielen da so mit hinein. Wenn du ständig gestresst bist, kannst du auch gleichzeitig eigentlich nicht einen hohen Testosteronspiegel haben durch diese ganze Gegenregulation vom Körper. Also super wichtig, das muss man am Schirm haben. Niedriges Testosteron, einfach mal gut schlafen, weniger Stress haben, vielleicht mal ein bisschen Yoga machen, Pilates machen, mal eine Meditation machen, einfach um ein bisschen runterzukommen und schauen, ob man so nicht eh einfach wieder schafft, das Ganze ins Gleichgewicht zu bringen.
Weißt du, was bei Frauen auch noch SHBG erhöht, neben Cortisol?
Schieß los.
Die Pille,
ah ja.
Und ist deswegen auch extrem schlecht für den Testosteronspiegel. Und eben auch verantwortlich für Libidoverlust, Antriebslosigkeit und so weiter. Ja.
Das ist auf jeden Fall was man am Schirm haben sollte.
Ja.
Wenn man mit der Pille verhütet, die ja sonst auch noch viele weitere Effekte im Körper hat, sage ich jetzt mal. Wie schaut es denn mit der Ernährung aus? Ist ja auch relevant. Wir haben schon gesagt, Fett ist super wichtig.
Genau, Fett wollen wir ausreichend zuführen. Es gab ja mal diesen Trend mit den fettarmen Diäten, fettarme Milch, was weiß ich, alles fettarm. Führt eigentlich nur dazu, dass man eben weniger Cholesterin aufnimmt. Wir wissen aber eigentlich auch, dass für die problematischen Cholesterinwerte gar nicht unbedingt das externe Cholesterin verantwortlich ist, sondern es ist teilweise natürlich genetisch und teilweise auch ein Zusammenspiel aus Cholesterin, externem Fett sozusagen und Kohlenhydraten. Das heißt, man sollte nicht auf seine Fette verzichten. Das ist relativ wichtig und man sollte da ausreichend von essen. Es ist auch in Ordnung, mal eine Butter zu essen. Es ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Hat natürlich viele Kalorien, aber es ist in Ordnung.
Und auch wenn Magerquark ja zum Beispiel mehr Protein hat, aber halt weniger Fett, muss man halt trotzdem schauen, dass man hier
genau, eine gesunde Balance hat. Ja, genau, also man, auch bei einer proteinreichen Ernährung neigt man dazu, das Fett zu vernachlässigen. Das stimmt, ja. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Auf jeden Fall, was auch super relevant ist, ist Zucker. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Ja, Zucker ist auch ein wichtiges Thema. Du hattest schon mal so ein bisschen das Zusammenspiel mit Insulin angesprochen.
Genau, Zucker ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Steigert einerseits das Insulin, was ja erstmal per se nicht schlecht ist fürs Testosteron. Das ist ja eigentlich kein Problem. Problem ist aber, wenn man natürlich zu viel Zucker zu sich nimmt, setzt das den Körper wieder natürlich ordentlich im Stress aus. Es ist einfach generell für alle Funktionsweisen, es fördert Entzündung. Es ist schlecht für den Testosteronspiegel, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt. Per se aber gesteigert das Insulin nicht unbedingt. Ne? Das muss man so ein bisschen in Waage halten. Was super relevant ist, dass das Körpergewicht passt. Wenn man da eben zu hoch ist, haben wir vorhin schon drauf angespielt, ist im Fettgewebe, wird relativ viel Aromatase produziert und das übersetzt Testosteron in Estradiol. Estradiol macht einen eher weiblicher und weniger männlich oder beziehungsweise macht genau die gegenteiligen Effekte zu dem Testosteron. Und das wollen wir zumindest als Mann auf keinen Fall. Als Frau ist das aber auch nicht optimal, weil da natürlich auch eine gewisse Antriebslosigkeit entstehen kann, wenn niedriges Testosteron da ist.
Und das ist auch der Grund dafür, wieso es bei Leuten, die Steroide nehmen fürs Training, da kommt es zu, also klar, die haben sehr viel Testosteron, die führen sich das alles von außen zu, trotzdem kommt es an gewissen Stellen zu so einer Verweiblichung unter Anführungszeichen, weil die entwickeln dann so eine, man nennt das im Fachjargon Gynäkomastie, das heißt, es entwickelt sich wirklich Brustgewebe, weil die natürlich auch Aromatase haben, die, jetzt sage ich es richtig, Testosteron in Östrogen umwandelt oder in Estradiol umwandelt und dann eben trotzdem auch diese verweiblichenden Effekte hat. Gleicher Mechanismus bei Leuten, die einen sehr großen und Anführungszeichen Bierbauch haben, da ist ja sehr viel viszerales Fett drin, also nicht das Fett, was außen auf der Muskulatur drauf sitzt, sondern wirklich innen im Körper zwischen den Organen drin sitzt, sehr viel Aromatase. Die können vielleicht noch einen normalen Testosteronspiegel haben, der dann zu einem sehr großen Teil in Östrogen oder Estradiol übersetzt wird. Und die bekommen dann auch diese Brustgewebe.
Genau,
die entwickeln wirklich Brustgewebe. Und das ist erstens nicht schön, das will man ja nicht haben. Aber das ist eben der Mechanismus dahinter.
Ja, deswegen nehmen diese Jungs ja dann häufig auch dagegen dann noch einen Aromatase-Hemmer. Ist auch wieder eine Klasse von Medikamenten, die einfach Aromatase hemmt. Und so entwickelt sich dann so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ne? Ist schon spannend. Genau. Was wir hier noch aufgeschrieben haben, ist noch intermittierendes Fasten. Da ist es aber meines Erachtens sehr unklar. Da sehe ich Evidenz eigentlich in beide Richtungen. Das heißt, ob das jetzt ein Booster ist, keine Ahnung. Glaube ich jetzt nicht dran. Das Interessante ist ja, wenn man dadurch dann auch weniger Kalorien aufnimmt, sinkt wiederum der Insulinspiegel und man hat das genau gegenteilige Problem, dass man eigentlich eher weniger Testosteron hat. Also hier nicht unbedingt den Trends gleich glauben. Intermittierendes Fasten, je nachdem wie man es praktiziert, kann natürlich vorteilhaft sein, wenn es rein auf Performance getrimmt ist. Wenn man aber auch schafft, genügend Kalorien zu sich zu nehmen, wenn man das nicht schafft, dann wird es eher den gegenteiligen Effekt haben. Das ist leider einfach so.
Wenn wir schon bei so Dinge sind mit einer mäßigen Evidenz, kursiert manchmal in der Testosteronszene auch noch, dass Haferflocken ganz gut sein sollen für den Testosteronspiegel. Da steckt was drin, das nennt man Avena-Cozide. Da mutmaßt man, dass es einen positiven Effekt auf den Testosteronspiegel hat, genauso wie man zum Beispiel bei Kreuzblütlern, was weiß ich, bei Brokkoli auch mutmaßt oder bei Kohlgewächsen mutmaßt, dass sie eine Aromatase-Hemmung machen. Das wäre ja wiederum auch ganz gut, weil Testosteron ja nicht in Estradiol übersetzt wird, sondern eben Testosteron bleibt. Aber ja, wie gesagt, die Evidenz ist da sehr mäßig dafür. Das hat man sich nicht wirklich in der Wissenschaft mal genau angeschaut. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall mit Vorsicht genießen und uns nicht davon abhängig machen. Da gibt es andere größere Hebel.
Auf jeden Fall, ja. Würde ich auch sagen. Ja, was kann man noch machen? Was sind vielleicht so geile Hacks, und da haben wir jetzt vorhin noch mal kurz drüber geredet. Man kann erstmal morgens helles Licht machen, einfach um den Körper so ein bisschen zu aktivieren. Da landet man dann auch bei einem Dopamin-Surge und das ist wiederum auch gut fürs Testosteron. Will ich gar nicht stärker darauf eingehen. Was da auch ein großer Trend war unter den Biohackern, ist das Perineum zu sonnen. Was ist das Perineum? Das ist quasi der Bereich hinterm Hoden zwischen dem Anus und dem Hoden. Und den soll man eben in die Sonne strecken und dann ist das extrem gut fürs Testosteron wohl. Weiß ich jetzt nicht, ob es da sonderlich interessante Studien zu gibt. Es ist auf jeden Fall ein großer Trend, auch in den USA gewesen. Und man hat viele gesehen, die sich dann so in die Sonne gelegt haben und den Po sozusagen hoch so eine Stellung gemacht haben und in die Sonne gehalten haben. Also unfassbar witzig. Ob das jetzt genau diesen Effekt hat, kann ich nicht beurteilen. Es soll aber auch extrem gut für die Libido sein und dementsprechend natürlich auch einhergehen mit dem hohen Testosteronspiegel.
Stichwort FKK-Terrassen bei Fitnessstudios.
Genau, genau. Also ich bin natürlich ein großer Fan von FKK-Terrassen bei Fitnessstudios. Gibt es leider in München extrem wenige, wo man sich da in die Sonne legen kann. Innsbruck war das natürlich eine ganz tolle Sache, als wir da noch waren. Generell eine große FKK-Kultur in Österreich, würde ich sagen, in den Fitnessstudios.
Ist ein bisschen weiter verbreitet als hier, genau. Ja. Ein anderer Punkt ist, die fällt auch noch unter Biohacks, ist die Nasenatmung. Und zwar wird ja mittlerweile von sehr vielen auch Forschern, auch von Andrew Huberman zum Beispiel, empfohlen, dass man sowohl tagsüber als auch in der Nacht möglichst durch die Nase atmen sollte, weil das sehr viele positive Effekte hat. Und bei Zusammenspiel mit Testosteron geht es da vor allem um Schlafapnoe. Und ein niedriger Testosteronspiegel kann zum Beispiel eine Schlafapnoe verursachen. Allerdings ist, wenn man eine Schlafapnoe hat, auch nicht sinnvoll, Testosteron zu geben. Also das hat dann eigentlich, also so ein kleiner paradoxer Effekt. Das eine bedingt das andere, aber umgekehrt gibt es den Zusammenhang auch. Das liegt wohl einfach, ich habe versucht, da mal ein bisschen Evidenz dafür zu finden, wieso das denn eigentlich so ist. Das ist wohl auch eher spekulativ. Man vermutet halt eben dadurch, dass Testosteron ja auch die Blutbildung beeinflusst und zur vermehrten Produktion von roten Blutkörperchen führt, dass das dann das Blut dicker macht und den Sauerstofftransport im Schlaf, wo das Blut ja eh, die Herzfrequenz ist niedriger, dass das dann einfach den Sauerstoffaustausch stört und die Schlafapnoe dadurch nochmal schlechter wird. Und außerdem hat Testosteron wohl auch einen direkten Effekt auf die Atemmuskulatur und auf das Atemzentrum. Aber muss ich dazu sagen, da stand überall dabei, dass es gemutmaßt und nicht wirklich belegt. Auf jeden Fall, eine Nasenatmung senkt auch den Cortisolspiegel und wir wissen, niedriger Cortisolspiegel ist auch besser für tendenziell höheres Testosteron, verbessert dann auch noch den Schlaf, also eigentlich Win-Win, möglichst durch die Nase atmen. Dadurch kommt auch dieser Mouth-Taping-Trend. Ja, habe ich jetzt noch nie gemacht, werde ich wohl auch nicht machen, aber mir funktioniert das auch sonst mit der Nasenatmung sehr gut.
Ja, ich meine, man kann ja immer, wenn man irgendwie so einen Sleep-Tracker hat, die meisten können anzeigen, ich glaube, die Aura-Rings zumindest können anzeigen, ob man eine unregelmäßige Atmung hat während dem Schlafen. Das deutet darauf hin, dass man eine leichte Schlafapnoe hat. Die macht ja auch weniger REM-Schlaf und alles, also ist auf jeden Fall schlecht für Testosteron. Dann kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, entweder Mouth-Taping mal zu probieren oder man macht halt solche Nose-Strips, die man sich hier so hinklebt, die so ein bisschen die Nasenflügel einfach öffnen. Und die finde ich eigentlich sehr angenehm. Das mache ich tatsächlich häufiger, wenn ich mal Alkohol trinke, dann mache ich das, weil ich weiß, dass meine Nasenatmung dann einfach schlechter ist. Dann mache ich das und schlafe zumindest ein bisschen besser. Oder wenn man einfach generell merkt, man ist gerade krank und die Nase geht irgendwie immer zu in der Nacht, dann ist das auf jeden Fall super sinnvoll. Und natürlich auch für den Erhalt des Testosteronspiegels während der Erkältung auf jeden Fall richtig wichtig. Kann man sich ja mal anschauen. Und ich glaube, sollte sich jeder zumindest mal beschäftigt haben und ein bisschen diese Awareness bei sich selber schaffen. Atme ich durch die Nase? Wie ist das eigentlich auch tagsüber, wenn ich irgendwie beim Arbeiten bin? Neige ich dazu, ständig durch den Mund einzuatmen oder schaffe ich es wirklich, durchgehend durch die Nase zu atmen? Und sich mal wirklich drauf zu konzentrieren. Ich glaube, das ist am Ende die Message, die wir hier senden wollen. Genau.
Dann gibt es beim Training noch ein paar Dinge, auf die man achten kann. Da gelten die meisten Prinzipien eh auch trotzdem. Also logischerweise Krafttraining ist ein großer Stimulus. Wenn man eher schwerere Gewichte nimmt, wenn man vor allem Grundübungen macht, die sehr viele Muskelgruppen ansprechen und das nicht so selektiv macht, das ist ganz gut. Da gilt das Gleiche, was wir auch schon mal in einer Folge besprochen hatten, wo es um Muskelkraft ging, generell um Krafttraining ging. Das war, glaube ich, Folge 54, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das steigert eben den Testosteronspiegel für so 1 bis 2 Tage nach dem Training. Wenn man eben dieses Krafttraining macht mit hohen Gewichten, mit eher wenigen Wiederholungen, man muss nicht zwangsläufig bis zur Erschöpfung machen, also dass man die Übung am Ende dann gar nicht mehr ausführen kann. Aber es geht halt einfach um diesen Kraftreiz, der den Testosteronspiegel dann auch erhöht. High-Intensity-Intervalltraining kann Testosteronspiegel auch erhöhen. Bei Ausdauertraining schaut es allerdings ein bisschen anders aus.
Ja, eher wenn dann moderat. Es kommt, glaube ich, ein bisschen bei all diesen Trainingsformen vor allem auch darauf an, wie intensiv macht man das am Ende. Weil wenn man zu häufig trainiert, dann lernt man auch wieder im Overtraining. Dann steigt der Cortisolspiegel und es passiert das genau Gegenteilige. Das heißt, es ist alles immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Man sollte da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und sehr lange Läufe sind sicherlich nicht gut für den Testosteronspiegel.
Genau, da muss man halt einfach schauen, wo man selber den Schwerpunkt setzen möchte. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, rauszufinden. Dann Kälte, ist auch ein Thema. Funktioniert wieder so ein bisschen über diese Dopaminschiene. Bei Kälte wird ja dann auch ein bisschen Dopamin ausgeschüttet, das stimuliert GnRH, geht der ganze Kreislauf wieder los, stimuliert dann über viele verschiedene Zwischenstationen auch die Testosteronproduktion, allerdings auch nicht sonderlich gesichert. Das ist auch so eine eher theoretische Herleitung.
Genau, ist, glaube ich, eher spekulativ. Macht auf jeden Fall Sinn, weil man halt durch einen gewissen Stress und durch gewisse Arbeit, die der Körper vollbringen muss, tatsächlich so einen Dopamin-Surge verursacht. Und es macht dann Sinn, dass der Dopaminspiegel nachhaltig ein bisschen höher ist, für ein paar Stunden, ein paar Tage. Und dadurch natürlich auch das Testosteronspiegel steigt. Das gilt dann nicht nur für Kälte, das gilt in der Theorie dann auch für Sauna, für alles, was irgendwie so einen Stress-Surge gibt. Was ich super spannend fand, neben eben diesen Sachen, was natürlich so die Manager-Sache mittlerweile ist, also ich glaube, Diese Kältekammern, die rennen gerade ohne Ende. Was ich auch noch sehr spannend fand, ist, dass das Wettbewerb auch helfen kann. Das heißt, einfach gewinnen ist gut für den Testosteronspiegel.
Ja, und vor allem auch nur die Stufe vor dem Gewinn, dass man überhaupt die Herausforderung sucht und so ein bisschen auch dieses Konkurrenzdenken hat, mal besser sein will als andere. Ich glaube, das ist auch sehr relevant.
Es gab tatsächlich sogar mal eine Studie, wo sich angeschaut wurde, der Testosteronspiegel bei Fans, wenn das Team verloren hat und wenn das Team gewonnen hat. Wenn es gewinnt, dann ist er höher, als wenn er verloren hat. Das ist ganz interessant. Also das heißt, natürlich, du hast gesagt, das mit der Herausforderung, aber natürlich ist es am besten, in Deutschland FC Bayern-Fan dann zu sein, oder? Auch wenn das eine unpopular Opinion ist. Historisch gesehen auf jeden Fall gut für den Testosteronspiegel.
Und dann haben wir noch einen Punkt, den wir ansprechen könnten, das ist Sexualität. Das hat nämlich auch einen großen Impact auf den Testosteronspiegel, und zwar Sex per se steigert den Testosteronspiegel mal kurzfristig. Das ist ganz spannend. Aber eine sexuelle Abstinenz, zum Beispiel über eine Woche, über 10 Tage, über 14 Tage, die kann den Testosteronspiegel stärker erhöhen. Und da geht es nicht nur, da geht es halt einfach um den Orgasmus per se, der diesen Testosteron-Surge auch so ein bisschen kurzfristig dann auslöst. Und das ist relativ weit verbreitet im Profisport, vor allem in Wettbewerbsvorbereitungen. Ich hatte da auch schon mal mit 2, 3 Leuten geredet, die eben auch gemeint haben, dass es wohl vor allem im Training, früher, sind jetzt natürlich auch schon älter und nicht mehr im Profisport mit dabei, aber früher war es wohl so, dass da von den Trainern auch wirklich so ein bisschen eingefordert wurde, jetzt ist mal die 7 bis 10 Tage Pause, weil das ist eben gut für diese, einerseits für den Wettkampf, für die Herausforderung, für die Leistungsbereitschaft. Und ein höherer Testosteronspiegel verbessert dann natürlich am Ende auch die Leistung in den Wettkämpfen, vor allem wenn es um sehr körperlich intensive Sportarten geht.
Ja, die guten alten Biohacker sagen dann ja auch immer, dass man bis kurz vor der Ejakulation und dann aufzuhören und dann eine Woche zu warten, um das immer wieder zu machen, bis kurz vor der Ejakulation, und dass man dann den stärksten Einfluss auf den Testosteronspiegel hat.
Ja, spannend.
Also müsste man eigentlich mal selber testen. Ja.
Ja, muss man schauen, wo man selber den Schwerpunkt setzen möchte. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Bereiche, wo man ansetzen kann, sei es jetzt Ernährung, Training, Atmung, ja. Sexualität, Schlaf, wie auch immer. Man kann einiges machen, und das ist immer das, was vor Supplements kommt, vor einer Testosteronersatztherapie kommt. Das sollte wie immer der erste Schritt sein, und das sind alles sehr leistungsfähige Schritte. Also man kann Testosteronspiegel, der deutlich zu niedrig ist, da wieder wunderbar ins Gleichgewicht bringen. Kommen wir dann später nochmal dazu mit einer kleinen Einschränkung. Ja, wir haben schon mal gesagt, ein paar Sachen sind ja auch Sachen, die man ins Positive drehen kann, können ja auch negativ für den Testosteronspiegel sein, ist ja auch logisch. Dinge wie Stress, Dinge wie Entzündungen sind natürlich schlecht, Umweltgifte sind auch schlecht. Wir hatten ja mal über Mikroplastik geredet, da sind ja viele endokrine Disruptoren dabei, vor allem wenn es um diese Chemikalien geht. Das war Folge 58, da haben wir über Bisphenol A geredet, über Phthalate haben wir geredet und so weiter und so fort. Und dann fand ich noch spannend, Drogenmissbrauch senkt Testosteron wohl auch sehr stark, und zwar vor allem Opioide. Und das ist ja nicht nur für Leute relevant, die Drogen nehmen, sondern auch für Leute, die eine dauerhafte Schmerztherapie haben, weil mit Opiaten oder Opioiden ja auch dauerhaft eine Schmerztherapie manchmal gemacht wird, bei sehr starken Schmerzen. Und der Grund ist schlichtweg, dass Opioide dieses GnRH hemmen. Das heißt, viele Opioide, wenig GnRH, wenig LH, wenig Stimulation von den Eierstöcken oder von den Hoden für die Testosteronproduktion.
Und sie machen natürlich auch einen chronischen Dopaminmangel, was natürlich sicherlich auch damit reinspielt wieder.
Ja.
Also multifaktoriell sozusagen.
Genau, aber wie gesagt, betrifft halt nicht nur Leute, die drogenabhängig sind, sondern halt auch Leute, die eine dauerhaft starke Schmerztherapie haben. Das sollte man noch im Hintergrund haben. Jetzt haben wir so viel über Lifestyle geredet. Jetzt hat man alles versucht zu optimieren in seinem Lifestyle, und es klappt immer noch nicht. Was dann?
Ja, genau. Ich glaube, dann ist der nächste Schritt, auf Supplements zu gehen. Auch tatsächlich mal da noch ein bisschen weiter zu messen im Blut. Was ist das Erste, was ich mir anschauen würde? Ich würde mir anschauen, habe ich einen Vitamin D, Vitamin-D-Mangel, also ist davon zu wenig einfach da. Ein Zinkmangel vielleicht, nehme ich vielleicht einfach ein bisschen zu wenig Magnesium ein. Das sind alles Dinge, die kann man nachmessen und tatsächlich auch sehen, okay, da ist einfach zu wenig da. Und wenn zu wenig da ist, ist auf jeden Fall auch ein Testosteronmangel nicht unwahrscheinlich. Nicht 100%, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Alles Stoffe, die super wichtig dafür sind. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Bor, auch ein Spurenelement, dass das relevant sein könnte. Man hat da auch die Vermutung, dadurch, dass das gerade in südlicheren Ländern einfach im Gemüse mehr vorkommt, dass deswegen auch die Testosteronspiegel da unten höher sind. Aber das kann natürlich auch einfach am Sonnen liegen. Das ist jetzt die große Frage. Aber Bor soll da eben auch relevant sein. Dann gibt es noch ein paar abgespacedere Sachen. Tonkat Ali, da hatte ich ja vorhin schon drüber geredet. Was macht das im Grunde? Das löst eben das Testosteron von dem SHBG, von diesem Binding Globulin, und sorgt dafür, dass eben mehr freies Testosteron verfügbar wird. Macht aber anscheinend auch eine leichte Erhöhung des Gesamttestosterons. Da sind aber die Effekte noch so ein bisschen unklar. Also wieso das jetzt genau passiert, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall ein ganz spannendes Produkt. Problem ist aktuell, dass man das leider in der EU nicht so leicht bekommt. Es ist zumindest nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Das sollte man wissen. Per se die Studienlage aber gar nicht mal mehr so schlecht. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr so lange dauert. Wird sich zeigen. Dann Ashwagandha, auch super spannend. Warum kann Ashwagandha helfen? Wir wissen ja, dass Ashwagandha wahrscheinlich stressreduzierend wirkt. Das ist ein Adaptogen. Das heißt, wenn Stress reduziert, reduziert es im Optimalfall auch Cortisol. Das sind auch Endpunkte, die in vielen Ashwagandha-Studien gemacht werden und genutzt werden. Und indirekt sollte das eben auch dabei helfen, dass Testosteron steigt, wenn man denn zu hohes Cortisol hat. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich auch nichts fürs Testosteron bringen. Das heißt, das ist wirklich nur in Situationen von chronischem Stress relevant. Aber dann auf jeden Fall. Dann gibt es noch so ein paar wildere Geschichten wie Turkesteron. Das ist im Grunde eine Art Testosteron-Analogon, also was sehr, sehr Testosteronartiges aus den Pflanzen. Soll sehr potent sein. Ich habe es mal noch nicht getestet, ehrlicherweise. Traue ich mich noch nicht so ganz ran. Ist auch sehr, sehr neu. Kam erst in den letzten Jahren so wirklich raus. Und würde ich mich jetzt mal aktuell noch nicht rantrauen, bevor ich da nicht mehr drüber weiß. Es ist aber auf jeden Fall wohl relativ potent und kann auf jeden Fall funktionieren. Ist aber auch natürlich nicht zugelassen, nur um das mal dazu gesagt zu haben. Muss man auf jeden Fall irgendwie importieren aus den USA oder was weiß ich woher. Was bei Frauen helfen kann, ist tatsächlich eine Vorstufe zu nehmen. Das ist DHEA. Warum bringt das bei Frauen mehr? Dieses DHEA ist einfach natürlich vom Spiegel her bei Frauen deutlich niedriger als bei Männern. Das heißt, man kann durch eine exogene Zufuhr, also durch eine Einnahme, tatsächlich den Spiegel einfach im Verhältnis deutlich mehr pushen. Bei Frauen kannst du den Spiegel wahrscheinlich verdoppeln durch eine Einnahme von DHEA als Vorstufe. Bei Männern kannst du dann vielleicht nochmal um 10-20% was verändern. Das macht am Ende einfach nicht genug aus, dass es bei Männern wirklich relevanten Impact hat. Zumindest meistens. DHEA in Europa, soweit ich weiß, als Medikament eingestuft. Man kriegt es, glaube ich, manchmal über irgendwelche wilden Online-Shops schon importiert, aber man muss da vorsichtig sein. Man wird auf jeden Fall auch, wenn der Zoll das checkt, werden die Produkte vernichtet. Also am besten da halt einfach mit dem Gynäkologen zum Beispiel sprechen, ob er nicht auch mal solche etwas alternativen Wege testen möchte. Genau, was gibt's noch, was vielleicht in dem Kontext noch spannend ist? Kreatin, wenn wir schon bei Muskeln sind, dass Muskeln so wichtig sind für Testosteron. Da gab es ja auch immer so ein bisschen die Problematik, dass Kreatin wohl DHT erhöht. Das ist quasi eine Art metabolisches Produkt von Testosteron, das heißt Dihydrotestosteron. Und das ist eben etwas, was super relevant ist für Haarausfall. Weil je nachdem, wie viele Rezeptoren wir für dieses DHT am Kopf haben, umso stärker ist unser genetisch bedingter Haarausfall. Und deswegen ist man davon ausgegangen, okay, könnte Kreatin vielleicht Haarausfall verursachen? Super unwahrscheinlich, weil es eigentlich nur ein physiologisches Level anhebt und nicht stark. Das heißt, wahrscheinlich ändert das nicht viel daran, weil diese Rezeptorendichte am Ende der wirklich relevante Faktor ist. Ob jetzt Kreatin aber auch wirklich Testosteron selber erhöht, gibt es nicht wirklich relevante Daten. Genau. Was ist vielleicht noch ein Honorable Mention? Boxhornklee habe ich auch mal drüber gehört. Selber tatsächlich noch nicht probiert. Soll aber anscheinend auch Testosteron leicht erhöhen können.
Ja.
Recht gemischt.
Ja, war ein guter Überblick. Und wie immer bei allen Supplements, vor allem wenn es um Pflanzenextrakte geht, ist immer sehr wichtig, dass man irgendeine Art von Qualitätskontrolle einfach mit dabei hat, egal woher man die Produkte bezieht, weil Pflanzenextrakte einfach sehr häufig in allen möglichen Farben und Formen verunreinigt sein können. Und da muss man ja halt dann einfach drauf achten und das im Blick haben, vor allem wenn es um so Sachen geht wie irgendwie Tokesteron oder Boxhornklee, wenn es dann irgendwelche Extrakte sind, wo man auch die Herkunft nicht genau beurteilen kann.
Ja, ich glaube, insbesondere, wenn sie halt in der EU noch nicht zugelassen sind und man natürlich sich da nicht darauf verlassen kann, dass hier auch ein bisschen auf die Qualität geachtet wurde, sondern sie eben aus dem Ausland importiert. Da sollte man wirklich einfach sehr genau schauen, woher kommt das. Aber da gibt es ja auch gute Marken, also braucht man nicht drum herum reden.
Absolut. Jetzt der nächste Schritt eigentlich, wenn man es dann von mir aus mit Supplements probiert hat. Mit Supplements hat das auch nicht so gut funktioniert. Dann gibt es noch den Schritt Testosteronersatztherapie. Das ist sehr heiß diskutiert, ist auch ein bisschen up and coming, sage ich jetzt mal. Da gibt es einfach viele, ich sage jetzt mal neue Unternehmen in dem Bereich, die das vielleicht digital anbieten und auch ärztlich betreut anbieten und das sehr, sehr relevant. Trotzdem gilt immer, mit dem Lifestyle sollte man starten, das ist super wichtig. Man soll schauen, wie schaut es mit dem Schlaf aus, wie schaut es mit der Ernährung aus, wie schaut es mit dem Training aus. Stabile soziale Beziehungen spielen eine Rolle, vor allem wenn es um das Thema Libido und Sexualität geht. Das ist ja auch völlig, völlig normal, dass das einen sehr großen Impact hat auf den Testosteronspiegel. Man kann mit Supplements herum experimentieren, unter Anführungszeichen, macht aber auch nur Sinn, wenn man zuerst mal was gemessen hat, Gesamttestosteron gemessen hat, freies Testosteron, SHBG, einfach damit man da einen Überblick hat, wo man überhaupt ansetzen soll und ob es überhaupt Sinn macht, ob Testosteron vielleicht überhaupt sogar das Problem ist. Das ist auch sehr relevant. Und erst dann sollte diese Testosteronersatztherapie in Frage kommen, weil vorher ist es meistens keine smarte Idee und vor allem nicht für junge Männer, die gern ein bisschen aufgepumpter ausschauen wollen und gern ein bisschen mehr Muskulatur haben sollen. Da gibt es andere Mittel und Wege, die deutlich gesünder sind und deutlich nachhaltiger sind, als wie mit Stoffen zu starten. Und dann gibt es einen Fall, wo man sagt, Testosteronersatztherapie kann trotzdem in einem relativ frühen Stadium Sinn machen. Und zwar je nachdem, wie stark der Testosteronmangel ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt jemand eine Depression hat, da hat er zum Beispiel ein Problem mit Neurotransmittern, wie zum Beispiel Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, das spielt da alles eine Rolle. Und in einer sehr starken Depression kann der Körper dieses Gleichgewicht selber nicht mehr wirklich herstellen. Das heißt, man ist dann antriebslos, man fühlt sich schwach, man hat keine Lust mehr auf irgendwelche Aktivitäten, irgendwelche Sachen zu machen. Und dann macht es Sinn, dass man eben mit Psychopharmaka zum Beispiel hergeht und versucht, dem Körper wieder so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, mit Dopamin, mit Serotonin, Wiederaufnahmehämmern zum Beispiel, um einfach diese Konzentration wieder künstlich zu erhöhen, damit der Körper wieder ins Laufen kommt und man dann eben ansetzen kann mit Psychotherapie und so weiter und so fort. Genau die gleiche Analogie gilt auch für das Testosteron. Wenn der Testosteronspiegel nämlich so niedrig ist, dass ich mich gar nicht mehr motivieren kann für Training, für sexuelle Aktivitäten oder dass ich auch schon dauerhaft schlechten Schlaf auch habe, dann werde ich durch diese Lifestyle-Themen meinen Testosteronspiegel nicht ins Gleichgewicht bringen können. Da werden auch Supplements wahrscheinlich nicht ausreichend sein. Und dann ist es eigentlich Zeit zu sagen, hey, das ist dieser Punkt, das ist der Punkt, wo man sagt, ich bin schon so weit in diesem Testosteronloch, dass eine Testosteronersatztherapie Sinn macht, um mir da einfach rauszuhelfen und mich auf ein Level bringt, wo ich sage, jetzt kann ich mich um Schlaf kümmern, jetzt kann ich auf Ernährung schauen, auf Training schauen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Also einerseits braucht man für eine Testosteronersatztherapie diese Symptome, dass man sich eben, worüber wir schon so viel gesprochen haben, diese ganze Symptomatik, die muss da sein und gleichzeitig braucht man auch gewisse Biomarker. Das heißt, man braucht ein niedriges Testosteron, Gesamttestosteron, niedriges freies Testosteron oder ein hohes SHBG. In diesem ganzen Hormonzusammenspiel muss man das einfach genauso messen und feststellen können. Plus eben die Symptome und dann hat man eigentlich einen guten Einsatz für die Testosteronersatztherapie gefunden.
Ja, im Grunde ja super ähnlich zu dem, was wir auch immer bei GLP-1-Agonisten, also bei Wegovy und so weiter, gesagt haben, dass es eben sinnvoll sein kann, dass man schaut, dass man erstmal abnimmt oder dass man erstmal diesen ersten Schritt macht und dann tatsächlich über diese Schwelle endlich mal rübergekommen ist und dann tatsächlich die Motivation auch da ist, selber mehr zu tun. Das heißt, hier im Grunde was ganz Ähnliches. Und gerade bei stark übergewichtigen oder bei depressiven Menschen kann das eben riesen Impact haben. Also nicht verallgemeinbar, dass man immer erstmal sein Leben unter Kontrolle bringen muss, in Anführungszeichen, sondern es kann eben auch relevant sein, dass man nicht mal sofort startet. Sehr, sehr individuell auf jeden Fall.
Ja, zu GLP-1 hatten wir ja auch erst kürzlich eine Folge gemacht. Da trifft das genauso zu, bei Depression trifft es zu, bei Testosteron trifft es zu. Manchmal braucht man halt einfach diese Starthilfe und unter Anführungszeichen diesen Easy Way Out, um ins Rollen zu kommen, um diese ganzen Lifestyle-Umstellungen möglich zu machen. Wo setzt man an bei einer Testosteronersatztherapie?
Ja gut, ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, erstmal Testosteron zu erhöhen. Also man kann das einerseits natürlich direkt machen, das heißt, man gibt wirklich Testosteron und steigert damit den Spiegel. Oder man macht das indirekt über Medikamente, die wiederum die Hormone vorher ansprechen. Das heißt GnRH, aber vor allem FSH und LH, die eben wiederum Produktion von Testosteron steigern. Warum kann diese indirekte Methode Sinn machen? Das Problem ist, dass man ja nicht unbedingt weiß, okay, woran liegt der Testosteronmangel? Der könnte ja tatsächlich am Hoden liegen. Er könnte ja aber, also wir sind hier gerade in der Annahme, dass man diese ganzen Lifestyle-Faktoren schon optimiert hat. Und jetzt schaut, okay, warum ist der Spiegel immer noch so niedrig? Dann könnte das ja entweder am Hoden liegen, aber es könnte eben auch an diesen Vorläuferhormonen liegen, die wiederum den Hoden stimulieren. Das heißt, wie finden wir heraus, was ist jetzt verantwortlich? Das heißt, man könnte erstmal eben Medikamente geben, die diese Vorläuferhormone stimulieren und dann wissen wir, okay, wir haben jetzt mehr von diesen Vorläuferhormonen, die sollten jetzt den Hoden stimulieren. Wenn der jetzt aber immer noch nicht mehr produziert, dann liegt es offensichtlich am Hoden selbst und wir müssen auf jeden Fall Testosteron direkt geben. Andersherum, wenn dann eine sehr starke Produktion stattfindet, dann liegt es vielleicht einfach an einem Mangel von diesen Vorläuferhormonen. Und so kann man zumindest ein bisschen eine Ursachensuche machen. Und deswegen ist diese indirekte Methode auf jeden Fall auch interessant und auch möglich und theoretisch auch eine Dauertherapie möglich. Andersrum, genau, kann man einfach auch direkt Testosteron nehmen. Hier sollte man ein bisschen darauf achten, dass man nicht unbedingt nur einmal die Woche einnimmt, sondern halt regelmäßig, dass man auch so ein bisschen natürliche Testosteronproduktion nachahmt und nicht zu selten spritzt. Genau. Prinzipiell, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir das freie Testosteron erhöhen. Also es kann eben gut sein, dass wenn man das Gesamttestosteron erhöht, dass man diesen Threshold am freien Testosteron trotzdem nicht schafft, eben weil zu viel SHBG da ist. Dann gibt es wiederum Möglichkeiten, SHBG auch zu senken. Hier sind aber auch dann häufig eben Lifestyle-Faktoren ein Thema. Deswegen ist es immer eine Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen gucken. Das ist super individuell. Das gehört in ärztliche Hände. Das muss ein Endokrinologe sich anschauen oder jemand, der sich damit einfach auskennt. Da sollte man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Das sollte man nicht in Eigenregie machen, vor allem, wenn es therapeutisch ist und man einen guten Grund hat, das zu machen, also einen Testosteronmangel, einen richtigen hat.
Man muss nämlich im Hinterkopf behalten, dass wenn man in dieses fein geregelte System von außen eingreift, eine Testosteronersatztherapie macht mit, sage ich jetzt mal, wirklichem Testosteron, dann beeinflusst das ja auch die Fähigkeit vom Körper, das Testosteron selber herzustellen, weil es ja ständig diesen Rückkopplungsmechanismus gibt. Der Körper unterscheidet ja nicht, ist das jetzt Testosteron, das ich selber produziert habe, oder ist das Testosteron, das von außen reinkommt, sondern der merkt dann ständig, okay, wir haben genügend Testosteron, der regelt dann den kompletten Kreislauf runter, das heißt, es wird dann einfach nicht mehr stimuliert. Und was passiert dann? Es kommt zu einer Hodenschrumpfung, die Spermienqualität wird schlechter und am Ende leidet darunter auch die Fruchtbarkeit. Deswegen ist auch immer eine Frage, in welchem Alter man ja, mit sowas startet. Das sollte man im Hinterkopf halten. Es gibt noch viele weitere Auswirkungen, aber das ist was
man tatsächlich manchmal bei Bodybuildern man kann auch tatsächlich auch wirklich, wirklich mehr oder weniger unfruchtbar werden, wenn man das zu lange in jungen Jahren macht. Sollte man richtig vorsichtig sein und Hodenschrumpfung. Ich muss jetzt kurz lachen, aber ja, es ist halt genau die die große Problematik, gerade wenn man es in jungen Jahren macht. Später ist das dann aus meiner Sicht natürlich nicht mehr so relevant. Dann will man vor allem die positiven Effekte vom Testosteron halt nutzen, die auch auf Antrieb und so weiter wirken. In jungen Jahren, wie gesagt, einfach keine sonderlich schlaue Idee.
Ja, es wird einfach die Fabrik dann verkleinert, weil es halt keinen Bedarf mehr gibt fürs Produkt. Und das ist halt dann, genau. Ja, kleines Wrap-up. Wir haben über Testosteron geredet, enorm wichtiges Hormon für alles Mögliche im Körper, für Muskulatur, für Antrieb, für Stimmung, für Libido, auch für den Stoffwechsel, wenn es um Themen wie Fettverteilung geht, Herz-Kreislauf-System geht. Es gibt einige Leute, die damit ein Problem haben. Das muss man messen, muss man checken. Und es gibt einiges, wie man dagegen vorgehen kann. Super viel Lifestyle-Themen, die man einfach umsetzen kann und die einen großen Benefit für den Testosteronspiegel bringen.
Ja, man muss tatsächlich wieder mal auf die Basics achten. Weniger Stress, bessere Ernährung. Das sind die ganzen Klassiker eigentlich wie immer. Aber Testosteron ist eben einer von diesen Faktoren, der sehr stark darunter leidet, wenn der Lifestyle nicht stimmt. Und gerade der moderne Lifestyle, viel Arbeit, viel Stress, ständig irgendwelchen exogenen Stressoren ausgesetzt zu sein, die unnatürlich sind, einen auch wirklich dauernd unter Strom setzen, da leidet das Testosteron enorm drunter. Und genau deswegen ist es eben auch so ein wichtiges Thema, was heute immer relevanter wird. Und genau bei Frauen, ich glaube, auch noch mit nach Hause nehmen, ist die Pille auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr stark auf den Testosteronspiegel wirkt. Und weshalb auch so viele Frauen gerade unter der Pille eben unter Antriebsschwierigkeiten leiden oder auch unter Libidoverlust leiden. Auf jeden Fall, wenn man diese Symptomatik hat, auf jeden Fall mal mit dem Arzt, mit dem Gynäkologen sprechen, ob es nicht dann doch sinnvoll sein könnte, von der Pille wieder runterzugehen, kontrolliert in Ruhe. Aber das sind wirklich super relevante Themen, die einen auch wirklich nachhaltig eben einschränken.
Ja, und es gibt genügend andere Verhütungsmethoden mit einem ähnlichen Sicherheitsprofil, die man sich auch anschauen kann. Und in solchen Fällen, wenn man auch diese Symptomatiken halt hat, lohnt sich das halt schlichtweg sehr stark.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir haben es richtig schön zusammengefasst. Hat mir großen Spaß gemacht. Testosteron ist immer wieder eine Betrachtung wert. Ich finde, sollten wir auf jeden Fall auch in einem Jahr nochmal revisiten.
Es verdient die Aufmerksamkeit, die es aktuell bekommt.
Ja, und vor allem, wenn dieser ganze Markt nochmal entwickelter ist, ich glaube, können wir da auch nochmal drüber reden, was da jetzt eigentlich gerade alles passiert, welche Angebote es gibt. Ich kann auf jeden Fall jeden ermutigen, mal seinen Testosteronspiegel zu messen. Das kann man im Grunde eh bei jedem Labor machen. Es gibt jetzt auch andere Angebote da draußen. Einfach mal wissen, wo steht man. Ich glaube, das ist super wichtig, gerade wenn man jung ist, am besten mal die Baseline messen, weil dann kannst du, wenn du 50 bist, deine Werte mal mit deinen Mitte-20-Werten vergleichen und sehen, okay, hey, wow, ist doch schon deutlich schlechter geworden. Wenn du diese Baseline nicht hast, weißt du eigentlich gar nicht, womit du dich vergleichst. Und je früher man die macht, umso besser.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja ca. 1% abnimmt, so ab 35, 40.
Genau.
Dann kann man schauen, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren stärker verschlechtert oder bin ich vielleicht noch besser dran als der Durchschnitt? Und das muss man eben vom individuellen Ausgangswert sehen, weil sonst kann man es halt schlichtweg nur schwer sagen, wenn man nicht weiß, wie es vor 15, 10, 20 Jahren oder so war. Aber jetzt ist auch immer noch ein super wichtiger oder ein guter Zeitpunkt zu starten.
Ja,
also jetzt nicht, wenn man auch jetzt 50 so spät, oder 60 ist und noch nie gemessen hat, dann unbedingt mal machen und schauen, ob in dem System alles in Ordnung ist. Alles klar, wenn es Fragen gibt, Wünsche, Beschwerden, Themenwünsche, auch immer gerne Bescheid geben, podcast@beyondlifespan.de und sonst auf der Plattform eurer Wahl gerne kommentieren, auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Und ja, ich freue mich super auf die nächste Folge. Es war mir ein Fest und bis dahin. Ciao.
Hat Spaß gemacht. Danke, Mario.